Ein Junge in den Südstaaten Amerikas hatte gestohlen. Und als er sich vor Gericht zu rechtfertigen hatte, fragte ihn der Richter, ob er das gestohlen habe, was er eben gestohlen hat. Und er beharrte, dass er es nicht war. Der Richter fragte ihn, ja, wer hat es dann getan? Und er antwortet, mein alter Mensch hat es getan. Und bei der Urteilsverkündigung sprach dann der Richter, 15 Tage bekommt der alte Mensch für den Diebstahl und der neue Mensch bekommt ebenfalls 15 Tage wegen Komplizenschaft. Ja, mit Schuld und Sünde kann man verschieden umgehen. Man kann es verschieden handhaben, verschieden versuchen, das irgendwie für sich zurechtzulegen. Und Johannes zeigt uns in dem nächsten Abschnitt, den wir miteinander betrachten möchten, im ersten Johannesbrief, wie wir mit der Sünde Umgang haben sollen. Ich lese im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 2, Vers 2. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Gott machen wir zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Der Umgang mit Sünde. Wir sehen zuerst das falsche Verständnis von Sünde, was noch etwas rückblendet, auch auf die letzte Botschaft. Es ist hier auch die Versabschnitte einzuteilen, ist da gar nicht so einfach in diesem Text. Dann als zweites werden wir uns beschäftigen mit dem richtigen Verhältnis zur Sünde und werden dann sehen, dass alle Sünde eigentlich eine wunderbare Aussage eingeschlossen ist. Das falsche Verständnis, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt. Das ist eine der hartnäckigsten Überzeugungen, die die Irrlehrer vertraten in jener Zeit. Sie meinten, ihre höhere Erleuchtung mache sie unfähig zum Sündigen. Sie seien nicht selbstverantwortlich. Ja, sie bildeten sich ein, nicht gesündigt zu haben, kein sündhaftes Wesen in sich zu haben. Vorher heißt es ja, dass Gott von aller Ungerechtigkeit reinigt und somit gerecht macht. Die Antwort dieser Leute hätte nun so aussehen können, das ist ja schön, wenn ihr von euren Sünden gerecht geworden seid. Aber wir brauchen dies ja eigentlich gar nicht, weil wir haben nicht gesündigt. Wir sind nicht sündige Wesen. Wir sind nicht von Grund her Sünder. Das heißt, wir haben nie eine Sünde begangen, die in Widerspruch zu unserem Gott steht und für die er uns verantwortlich machen könnte. Vielleicht vertraten sie eine ähnliche Überzeugung wie der römische Kaiser Mark Aurel, der der stoischen Philosophie anhing, die damals auch sehr verbreitet war. Er lebte 121 bis etwa 180 nach Christus, also doch in diesem Zeitabschnitt. Und er schrieb in seinen Selbstbetrachtungen, alles, was sich ereignet, geschieht gerecht. Das ist eine interessante Aussage. Alles, was sich ereignet, geschieht gerecht. Alles, was dir widerfährt, war dir von Anfang an nach dem Lauf der Weltgesetze so bestimmt und zugeordnet. Also wenn alles gerecht ist und alles sich nach Bestimmung und Zuordnung sich ereignet, dann trifft den Menschen eben keine persönliche Schuld. Mark Aurel war durchaus kein Atheist, sondern einer, der die Götter verehrte. Er verfolgte übrigens auch Christen. Er war ein sehr frommer Mann, er leitete all sein, das was ihm gut ging, führte er auf die Götter zurück, aber er verfolgte die Christen dann. Aber er vertrat, dass alles gerecht geschieht, somit auch natürlich dann seine Christenverfolgung. Es trifft ihn keine persönliche Schuld. So könnten diese Leute auch gedacht haben. Sie sprachen von Jesus, aber sie waren der Überzeugung, dass sie sich vor Gott nicht zu verantworten bräuchten, denn alles, was sich ereignet, ist ja gerecht und von Gott bestimmt. Überspitzt gesagt, auch die Sünde kommt von Gott. So sind wir dafür nicht verantwortlich, sondern es ist einfach ein Geschehen, das sich ereignet in unserem Leben. Das Urteil über diese Leute, die in diese Richtung denken, kann nur so lauten. Johannes sagt hier nicht mehr, sie täuschen sich selbst, sondern er verschärft seine Aussage und sagt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. So haben wir Gott zum Lügner gemacht, den Schöpfer, und das Wort ist nicht in uns. Auch wenn ihr der Überzeugung seid, ihr hättet eine richtige Sicht des Glaubens, eine richtige Sicht Gottes, so sagt Johannes, so muss ich euch sagen, ihr macht Gott zum Lügner. Und das Wort ist nicht in euch. Wer das behauptet, erzählt eine Lüge. Und so ist er das behauptet, dass er nie gesündigt hat, dass er im Grunde gut ist und kein Sünder. Der sagt zum Beispiel, dass Gott lügt, wenn er sagt, denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Oder wenn wir in der Bibel lesen, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Das sagt der Mensch, das ist eine Lüge, was da drin steht. Das stimmt nicht und somit macht er Gott zum Lügner. Wer sich gegen die Aussagen Gottes stellt, macht ihn zum Lügner und sein Wort kann demzufolge nicht in ihm sein. Es ist so, wie wenn ich jetzt zu Hause sitze und jemand sieht mich in der Stadt, wenn ich in der Straßenbahn fahre. Dann sagt er mir nachher, du, ich habe dich dann da in der Straßenbahn gesehen. Und ich sage, nee, dann bin ich zu Hause gewesen. Er sagt, Moll, ich habe dich da gesehen. Sage ich, nein, ich bin zu Hause gewesen. Und dann glaubt mir das einfach nicht, dann macht er mich zum Lügner. Und wenn wir das, was Gott uns sagt, seine Sicht verneinen und ablehnen, dann machen wir ihn zum Lügner. Sagen wir, du lügst uns im Grunde genommen an, wir wissen es besser. Damit begehen wir eigentlich die größte Sünde, die ein Mensch begehen kann, Gott selbst zum Lügner zu machen. Nochmals macht Johannes in seinem Brief diesen Sachverhalt deutlich. Im Kapitel 5, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Also auch, wer nicht an Jesus glaubt und das Zeugnis, das in Jesus uns gegeben ist, macht Gott zum Lügner. Man kann sich in religiösen Worten ausdrücken, wie man will. Wenn wir die Tatsache, dass der Mensch ein Sünder ist und sich vor Gott verantworten muss, wer diese Tatsache ablehnt, dass wir der Rechtfertigung bedürfen, der macht Gott zum Lügner. Es gibt viele theologische Systeme, die sehr einleuchtend und oft sehr genial erscheinen. Wenn sie aber vom guten und gerechten Menschen ausdenken, dann sind sie am Ziel vorbeigeschossen und sie machen Gott zum Lügner, auch wenn diese Systeme viele Wahrheiten enthalten. Aber wenn wir das auflösen, diese Tatsache, dann wird Gott zum Lügner gemacht und alles, was er uns sagt über die Rechtfertigung, sagen wir, Gott, du hast uns angelogen, wir brauchen das alles nicht. Nun das richtige Verhältnis zur Sünde. Nun macht Johannes deutlich, warum er dies alles schreibt. Er spricht die Leser an, indem er sagt, meine Kinder, ein schöner Ausdruck, meine Kinder. Dies zeigt sein Verhältnis zu seinen Lesern. Johannes war bereits ein alter Mann, als er diesen Brief schrieb und konnte vielen eigentlich auch leiblicher Vater sein. Aber er drückt damit auch die Beziehung aus, dass er geistlicher Vater ist, der sich um seine Kinder sorgt. Der geistliche Vater, einer der letzten Zeugen, die Jesus selber gesehen hatten, die ihn begleitet hatten, er als der Lieblingsjünger Jesu, meine Kinder. Und er schreibt dies nun, sagt er, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Er will ihnen zeigen und ihnen sagen, sündigt nicht. Sie sollen keine Sünde tun. Damit meint er die Tat der Sünde. Es bestand ja die Gefahr, dass die Gemeinde in Anbetracht der Konfrontation mit diesen Lehren, und die vermutlich auch sehr stark vertreten wurden, auch überzeugend, mit Sünde leichtfertig umzugehen begann. Wenn doch alles bestimmt ist, dann ist ja auch meine Sünde bestimmt und ich kann nicht viel dafür, mich trifft keine persönliche Schuld. Diese Einstellung ist aber nicht die eines Christen. Johannes meint, eigentlich solltet ihr nicht sündigen. Deshalb schreibe ich euch. Das ist mein Ziel. Die Überzeugung vertrat auch Jesus, denn er sagte zu dem Kranken, den er in Bethesda heilte, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Sündige nicht mehr, dasselbe sagte er der Sünderin. Geh aber sündige nicht mehr. Auch Paulus musste dieses Thema aufgreifen. Offenbar gab es auch in Rom diesbezüglich Unklarheiten. Dort musste die Gnade hinhalten, damit wir sündigen können. Und er schreibt, ja wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Keinesfalls kann das die Antwort sein. Und keinesfalls kann das mit Gnade gemeint sein. Wir verfallen tendenzmäßig einem Verständnis von Gnade, das dem Wort Gottes nicht gerecht wird. Ich würde hier von billiger Gnade sprechen. Es ist eben nicht die Lehre der Bibel, dass wir eine Sünde tun, mit dem Wissen im Hinterkopf, nachher kann ich Buße tun und sie wird mir vergeben werden. Oder wie ich das kürzlich hörte, Gott würde meine Schwächen kennen. Als ich jemanden nicht aus unserer Gemeinde in einem anderen Gespräch auf Sünde angesprochen hatte, Gott würde meine Schwäche kennen und deshalb verstehen, dass ich immer wieder einmal sündige. So ist es so ungefähr wie bei dem Jungen, der sagt, sein alter Mensch hat gesündigt. Im Grunde trage dann nicht mehr ich die Verantwortung für meine Sünde, sondern die Schwäche in mir, die sündigt, hat die Verantwortung. Und Gott versteht das. Das ist dann die Erklärung, die das Sündigen, indem wir uns das Sündigen zurechtlegen und rechtfertigen. Ich bin so schwach und Gott kennt meine Schwäche und Gott weiß, dass ich eigentlich ja nicht sündigen möchte, aber ich bin so schwach und deshalb versteht er das. Die Bibel lehnt dieses Denken und Handeln konsequent ab. Der erneuerte Mensch muss nicht sündigen. Er muss nicht, er kann, das werden wir noch sehen. Es verhält sich eher mit unserer Sünde doch so, wie bei einer Achterbahn. Wir schieben den Wagen nach oben auf den höchsten Punkt und dann kommt die Talfahrt. Und dann geben wir noch den letzten Schuss und dann in der Talfahrt sagen wir, wir können nicht mehr anders. Ich kann nicht anders als sündigen, das ist meine Schwäche. In der Talfahrt zu stoppen ist schwierig und das geht nur mit großen Nebengeräuschen und mit einem größeren oder kleinen Unfall. Aber wir haben oft vergessen, dass wir diesen Wagen hinaufgeschoben haben. Und dann, wenn er in der Talfahrt ist, dann sind wir zu schwach. Das glaube ich. Aber dann müssen wir sehen, dass wir den Wagen geschoben haben. Zum Beispiel bei Süchten ist das so. Ich nehme also das Beispiel vom Rauchen. Ich könnte auch das Beispiel der Sexualität nehmen oder das Beispiel von Geldgier, was auch immer. Ich nehme das Beispiel vom Rauchen, weil es mir nahe liegt. Ich habe nämlich als junger Mensch sehr früh zu rauchen begonnen. Vermutlich aus Minderwertigkeitskomplexen. Ich weiß noch genau, wo ich meinen ersten Lungenzug gemacht hatte. Das habe ich gemacht. Und da sieht man, wie dumm wir Menschen sind. Ich weiß noch, ich bin bei einer Kunsteisbahn an der Ecke gesessen und habe geraucht. Und dann sagt so ein Mädchen, schaut zu mir runter und sagt, er raucht gar nicht richtig. Weil ich keine Lungenzüge gemacht habe. Und mein nächster Zug war ein Lungenzug. Mir war es natürlich trümmelig und weiß ich was. Aber das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und ich habe dann in meiner Jugendzeit sehr stark geraucht mit allen Tricks. Und dann habe ich mit einem Freund abgemacht, jetzt hören wir auf zu rauchen, das ist zu viel, was wir da alles schloten. Und was ich dann, wir hatten unsere Plätze, bevor wir zur Schule gingen, da wussten wir, wo wir uns treffen zum Rauchen, das war immer so eine Clique, wir wussten, wo wir uns treffen in den Pausen, wir wussten, wo wir uns trafen nach den Schulen. Ich hatte im Haus meinen Platz, wo wir wohnten, da habe ich oben mit einem geraucht, im oberen Stock und so weiter. Man war in Restaurants, man hat einfach gewusst, wo man das macht. Dass ich mich entschlossen habe, so jetzt höre ich auf. Dann musste ich einfach alle Zigaretten wegtun und ich musste alle Plätze meiden, wo ich geraucht hatte. Wäre ich wieder dahin gegangen vor der Schule, hätte ich den gleichen Schulweg gemacht, so hätte ich bei dieser Achterbahn diesen Wagen schon wieder hochgeschoben. Und dann wäre die Talfahrt schnell da gewesen. Wir schieben den Wagen hoch. Es ist nicht die Schwäche in uns, die einfach sündigt, sondern wir sind es, die die ersten Schritte einleiten. Und im Hebräerbrief heißt es ja von der leicht umstrickenden Sünde. Heute habe ich keine Probleme mehr, wenn bei mir jemand raucht. Es stößt mich eher ab. Aber es hat lang gedauert, bis mich das nicht mehr reizte, auch zu rauchen, wenn jemand neben mir eine Zigarette anzündete. Der Geschmack hat mich angesprochen, heute stößt er mich ab. Heute sitze ich im Nichtraucher. Ich gucke in einem Restaurant, dass ich im Nichtraucherteil sitze, weil mich das stört. Ich habe das nicht gern. Aber so ist es mit verschiedenen Sünden, denen wir Raum geben. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, gegen die Sünde anzukämpfen, aber es ist wirklich ein Kampf. Es wird uns nicht einfach in den Schoß gelegt und das freut mich auch. Da freue ich mich immer darüber, wenn ich das lese, was Paulus den Korinthern schreibt, einer Gemeinde, die mit Sünde auch viel Schwierigkeiten hatte. Er sagt der Gemeinde und gibt ein ehrliches Zeugnis über seinen eigenen Kampf. 1. Korinther 9, Vers 26 und 27. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Paulus kämpfte gegen sich, damit er nicht predigt und selber verwerflich wird. Er wusste um die Gefahr in seinem eigenen Leben. Er hat nicht gesagt, ich stehe über der Sünde. Ich stehe über den Anfechtungen. Sondern er wusste, auch in mir als Apostel, es ist ein Kampf. Mit Sünde sollen wir nicht leichtfertig umgehen. Und es ist Gottes Forderung an uns, dass wir nicht leichtfertig sündigen. Wir sollen der Sünde klaren Widerstand leisten. Wie Jakobus sagt, sei nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ich möchte uns als Eltern sagen, kämpft mit aller Kraft gegen die Sünde. Kämpft dagegen und seid Vorbilder euren Kindern. Unsere Kinder erleben in den Schulen Familien, die auseinanderbrechen. 50%, 60%, 80% von Schülern, die nicht mehr beide Elternteile haben. Sie sehen tagtäglich, was Sünde anrichtet in unserer Gesellschaft. So möchte ich uns ans Herz legen als Eltern. Kämpfen wir doch gegen die Sünde. Nicht erst dann, wenn der Wagen in der Talfahrt steht, sondern dann, wenn wir beginnen, ihn hochzuschieben. Kämpfen wir dagegen. Und sind wir Vorbilder unseren Kindern, dass sie an uns ablesen, dass es ein fröhliches, ein gesundes Leben gibt, das nicht von der Sünde zerstört werden muss. Dass sie auch an uns ablesen können, dass es sich lohnt, gegen die Sünde anzukämpfen. Und auch euch Mitarbeitern und Jugendleitern, seid Vorbilder euren Kindern, seid Vorbilder, wo sollen sie sonst noch sehen, wo gegen die Sünde angekämpft wird. Ich spreche nicht von einem engen, verkrampften Glaubensleben, sondern ich spreche von einem freudigen Glaubensleben. Ich spreche nicht von Vorlieben und von ob man Jeans anhaben darf oder nicht, sondern ich spreche von Sünde. Von Sünde. Und ermutigen wir uns doch, wie Paulus, gegen das anzukämpfen und Vorbilder zu sein, dass auch unsere jungen Leute sehen, dass es sich lohnt, weil was die Sünde kaputt macht, das sehen sie überall in ihrem Umfeld. Nun hätte Johannes hier aufgehört und einfach gesagt, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Dann wären wir vermutlich nicht so glücklich. Damit müsste ich vielleicht aufschließen oder sicher schließen und sagen, es tut mir leid, ihr müsst einen anderen Verkündiger suchen. Ich habe diesen Maßstab nicht eingehalten. Ich habe auch gesündigt als Christ. Damit hätten die Perfektionisten Handhabe, deutlich zu machen, dass ein wahrer Christ nicht mehr sündigt. Ja, sogar, dass ein Christ nicht mehr sündigen kann. Ansonsten ist er kein wahrer Christ. Das Resultat einer solchen Überzeugung ist oft eine harte, lieblose Gesetzlichkeit. Und diese Überzeugung ist dem Wort Gottes fremd. Johannes macht deutlich, dass ein Christ sündigen kann. Er empfiehlt das keineswegs. Er will, dass wir nicht sündigen. Aber er sagt, und wenn jetzt jemand sündigt? Wenn also dieser Wagen schon zu weit geschoben ist, und wenn er schon sich in der Talfahrt befindet, es ist demnach möglich, dass ein Christ sündigt. Etwas macht, das vor Gott nicht recht ist. Und wenn der Fall eintritt, dann gibt es einen wunderbaren Trost. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wir haben einen Fürsprecher. Es gibt Hoffnung. Wir haben einen Fürsprecher, einen Advokaten, an den wir uns wenden können. Er vertritt uns beim Vater. Obwohl wir nicht sündigen sollen und von uns erwartet wird, dass wir nicht sündigen, so haben wir, falls wir doch sündigen, einen Fürsprecher. Das ist fast paradox, aber es ist so. Und es ist wunderbar, dass es so ist. Es gibt einen Ausweg aus unserer Sünde. Und dieser Fürsprecher ist Jesus Christus. Er ist beim Vater, so lesen wir im Hebräer, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und darum sagt Paulus, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Dieser gerechte Jesus wird die, welche zu ihm gehören, vertreten. Johannes hat hier zwei extreme Standpunkte einander fast gegenübergestellt. Zum einen sollen wir nicht sündigen. Zum anderen tröstet er, Jesus ist für alle Sünden gestorben. Es braucht kein zusätzliches Opfer oder gar einen zusätzlichen Fürsprecher oder gar eine zusätzliche Erfahrung, so wie man das auch da den Gläubigen vermutlich noch lehren wollte. Nein, Jesus ist für alle Sünden der Welt gestorben. Wir brauchen keinen besonderen Heiligen dazu. Nichts nebenbei, sondern das Opfer Jesu reicht für alle und jede Sünde in dieser Welt. Das ist eine wunderbare Botschaft. So sagt Johannes der Täufer, als er Jesus sieht, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Oder auch Jesaja. Jesaja lesen wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, alle Sünde. Das Opfer Jesu reicht für alle Sünder der Welt. Für jede noch so verfahrene Situation, sei es bei Gläubigen, ist für alle Sünder der Welt gestorben. Und dort, wo ein Mensch willig ist, Buße zu tun und umzukehren, ist Heilung möglich. Das ist ja das Wunderbare. Mag es noch so verworren sein, auch in Beziehungen. Jeder, der seine Sünden loswerden will, kann sie bei Jesus loswerden und nur bei ihm, auch wenn dann noch Heilungsprozesse folgen müssen. Bist du deine Sünden schon losgeworden? Jesus ist für deine Sünden gestorben. Mag sie noch so schlimm sein? Christus hat die Welt versöhnt, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. 2. Korinther 5,19. Zu dieser Welt gehörst auch du mit deiner ganzen Sünde. Und wenn du wie diese Irrlehrer der Meinung bist, dass du keine Sünde getan hast oder du für deine Sünde nicht verantwortlich bist, sondern deine Schwäche oder weiß ich was man alles zur Verantwortung zieht, dann irrst du dich ganz gewaltig und du begehst eine der größten Sünden, denn du machst damit Gott zum Lügner. Der einzige Weg, von unserer Sünde loszukommen, ist der Weg zu Jesus. Und Jesus ruft uns zu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch aufrichten. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Gott und Jesus wird dir in Liebe begegnen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Willst du nicht diese Ruhe für deine Seele? Ruhe für die Seele heißt auch wissen, wohin ich gehe. Denn was unsere Seele unruhig macht, ist, dass wir im Grunde nicht wissen, wohin wir gehen. Das macht die Menschen im Grunde unruhig. Und sie schieben diese ganzen Fragen weg. Sie überdecken sie mit Aktivitäten, weil diese Frage die Seele unruhig macht. Ja, aber Jesus kann dir Ruhe schenken. Denn es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Frage der Ewigkeit hat eine Antwort gefunden in Jesus Christus durch seine Versöhnung. Das ist wunderbar, dass wir nicht verdammt werden, sondern gerettet. Komm doch zu Jesus, wenn du das noch nicht bist. Vertraue ihm, Er wird dir Frieden schenken, der über den Tod hinausgeht. Er verspricht dir nicht einfach ein besseres Leben oder mehr Wohlstand, aber er verspricht dir das, was zählt, ewiges Leben. Ich fasse zusammen. Der Umgang mit Sünde. Das falsche Verständnis von Sünde ist, wenn wir uns einbilden, dass wir für unsere Sünde nicht verantwortlich sind oder dass wir gar sündlos sind und alles, was sich an uns ereignet, gerecht sei und was wir tun. Das richtige Verhältnis zur Sünde ist, dass wir wissen, dass wir nicht sündigen müssen und dass wir nicht sündigen sollen und dass wir durch die Wiedergeburt die Fähigkeit haben, nicht zu sündigen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, dass wir doch in der Lage sind, zu sündigen. Und wenn wir dann sündigen, dass wir dann einen Fürsprecher haben. Leichtfertig zu sündigen, indem wir bereit sind, vor der Sünde auf die Gnade Gottes zu bauen, ist ein fertiger Unsinn. Wirklich ein Unsinn. Also das würde so heißen, wie ich jetzt, nehme ich nochmal das Beispiel vom Rauchen, ich werfe meine Zigaretten in den Papierkorb, stehe noch neben einem Kiosk und bete, Herr, vergib mir, dass ich dieser Sucht immer anheimfalle und danke, dass du mir vergeben hast, und dann gehe ich zum Kiosk und sage, ich hätte gern Marlboro Lang und stecke mir die neuen Zigaretten ein. Und dann rauche ich wieder, bis mich das wieder überkommt, und dann kommt das Spiel und kommt und kommt. Es ist ein Unsinn, wenn wir mit der Gnade so kalkulieren, das war nie Gottes Absicht. Dann spielen wir mit dem Feuer. Wir können viele Mal fallen und wir können wieder aufstehen. Aber wir sollen auch nicht vergessen, dass wir auch darum kämpfen, nicht der Sünde anheimzufallen und auch mal Hilfe suchen bei Geschwistern, die das gelernt haben, auch der Sünde zu widerstehen. Das richtige Verhältnis zur Sünde ist, wenn wir kein Verhältnis zu ihr haben. Das ist das richtige Verhältnis. Das richtige Verhältnis zur Sünde ist, kein Verhältnis zu ihr zu haben. Wir sollen uns von Sünde so fern wie möglich halten. Und wenn wir sündigen, so schnell wie möglich uns an unseren Fürsprecher wenden. Hast du ein Verhältnis zur Sünde in irgendeinem Bereich deines Lebens, dann kann ich dir nur sagen, dann kündige dieses Verhältnis. Suche Zuflucht bei Jesus, dem Fürsprecher, und bringe die Dinge in Ordnung. Das richtige Verhältnis zur Sünde ist, wenn wir kein Verhältnis zu ihr haben. Amen. Wir beten. Ich danke dir, Vater, dass du uns gerecht gemacht hast und gereinigt hast. Und Johannes schreibt das, auch dass wir gereinigt sind von aller Ungerechtigkeit. Ich will mit dem auch sagen, dass wir nicht sündigen. Und das ist auch dein Wunsch, dass wir nicht in der Sünde leben und in der Sünde verharren, sondern dass wir ein Leben führen, das dir wohlgefällig ist. Und Johannes wird uns das auch noch genauer ausführen, was er darunter versteht. Aber ich bitte dich jetzt auch, dass du in uns das nachklingen lässt, dass uns deutlich wird auch, dass dir das wirklich nicht gefällt, wenn wir uns der Sünde hingeben und vor allem, wenn wir die Verantwortung für die Sünde, die wir tun, auf irgendetwas abschieben, sondern dass wir das Verhältnis zur Sünde brechen. Und das ist eine wunderbare Botschaft, dass du, Herr Jesus, unser Fürsprecher bist und dass wir bei dir Zuflucht finden und dass, wenn wir noch so uns verstrickt haben, noch so tief, du für uns auch einen Weg wieder hast, aus dieser Not, in der wir hineingeraten sind, herauszuhelfen. Ich danke dir für deine Fürsprache und danke, dass wir dich kennen dürfen. Und hilf, dass wir uns gegenseitig auch ermutigen und uns gegenseitig stützen, dass wir, wie der Paulus das macht, nicht in die Luft schlagen, sondern mit den Fäusten gegen uns kämpfen, dass wir nicht von dir sprechen und von dem, was dir gefällt, und selber eigentlich das tun, was dir nicht gefällt. Wir brauchen deine Hilfe und deine Kraft und danken dir, dass du in uns lebst, in denen, die dir nachfolgen und dich lieben. Und dass wir mit deiner Hilfe eigentlich in der Lage sind, diesen Weg des Glaubens zu gehen.